Liebe Gemeinde, der Predigttext setzt die Schriftlesung fort. Es ist aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 4, die Verse 1 bis 12 und aus Kapitel 5 dann noch die Verse 15 bis 26. Zunächst also dritte Mose, Kapitel 4, Verse 1 bis 12. Der Herr befahl Mose, dem Volk Israel zu sagen: Wenn jemand ohne Absicht gegen irgendein Gebot des Herrn verstößt und etwas tut, was er verboten hat, dann gelten folgende Anweisungen. Ist es der oberste Priester, der unbeabsichtigt gegen ein Gebot des Herrn verstößt und dadurch Schuld über das ganze Volk bringt, so muss er dem Herrn als Sühneopfer einen fehlerfreien Stier darbringen. Er führt den Stier zum Eingang des heiligen Zeltes, legt seine Hand auf dessen Kopf und schlachtet ihn dort vor dem Zelt. Dann bringt er einen Teil des Blutes in einer Schale ins Heiligtum. Er sprengt mit dem Finger siebenmal etwas von dem Blut auf den Boden vor dem Vorhang, der das Allerheiligste verdeckt. Dann streicht er etwas von dem Blut an die Hörner des Räucheraltars, der im vorderen Teil des Zeltes steht. Den Rest des Blutes schüttet er unten an den Brandopferaltar am Eingang des Zeltes. Dann schneidet er alle Fettstücke des Tieres heraus, das gesamte Fett an den Eingeweiden, die beiden Nieren mit dem Nierenfett und den Fettlappen an der Leber, genauso wie es beim Rind des Mahlopfers gemacht wird. Er verbrennt diese Stücke auf dem Brandopferaltar. Das ganze übrige Tier, Haut, Fleischteile und Knochen, auch Kopf, Schenkel und die Eingeweide samt Inhalt, wird aus dem Lager an den abgegrenzten Ort gebracht, wo man die Opferasche hinschüttet. Dort wird alles in einem Holzfeuer verbrannt. Und ich lese auch noch aus Kapitel 5, die Verse 15 bis 26. Wenn jemand ohne böse Absicht versäumt, die Abgaben für den Herrn zu entrichten und dadurch schuldig wird, muss er dem Herrn als Wiedergutmachungsopfer einen fehlerfreien Schaf- oder Ziegenbock darbringen. Das Tier muss so viele Silberstücke wert sein, wie du festlegst. Als Maßeinheit gilt das Gewicht des Heiligtums. Die Abgaben, die der Betreffende schuldig geblieben ist, muss er dem Priester abliefern und muss noch einen Aufschlag von einem Fünftel dazugeben. Mit dem Opfer bringt der Priester die Sache wieder ins Reine, und der Herr vergibt dem Betreffenden seine Verfehlung. Wenn jemand unbeabsichtigt gegen irgendein Gebot des Herrn verstößt und etwas Verbotenes tut, so hat er damit Schuld auf sich geladen, auch wenn es ohne Wissen geschehen ist. Er muss dafür dem Priester als Wiedergutmachungsopfer einen fehlerfreien Schaf- oder Ziegenbock bringen, dessen Wert du festlegst. Damit bringt der Priester die Sache wieder ins Reine und der Herr vergibt die Schuld. Das Opfer dient als Wiedergutmachung. Denn der Betreffende hat sich gegen den Herrn vergangen, auch wenn es unwissend geschehen ist. Der Herr gab Mose noch eine Anweisung. Es kann sein, dass jemand für seinen Mitbürger etwas aufbewahrt, von ihm geliehen, ihm geraubt oder von ihm erpresst hat oder etwas gefunden hat, das dem anderen gehört. Wenn er das ableugnet und die Lüge noch mit einem Eid bekräftigt, dann vergeht er sich gegen den Herrn. Wenn er auf diese Weise schuldig geworden ist, muss er dem anderen sein Eigentum zurückgeben oder es ersetzen und muss zu dem vollen Betrag noch ein Fünftel hinzufügen. Die Erstattung muss an dem Tag erfolgen, an dem er für seine Schuld das Wiedergutmachungsopfer darbringt. Dieses Opfer besteht in einem fehlerfreien Schaf oder Ziegenbock, dessen Wert du festlegst. Er gibt das Tier dem Priester, und der Priester bringt damit die Sache vor dem Herrn wieder ins Reine. Dann vergibt der Herr dem Betreffenden die Schuld, die er auf sich geladen hat. Bis dahin die Schriftlesung. Ich weiß nicht, wie es Ihnen beim Lesen dieser Texte ergangen ist, ob Sie allem folgen konnten, was dort geschildert wird. Ich kenne aus meiner persönlichen täglichen Schriftlesung, möglicherweise geht es dem einen oder anderen von Ihnen auch so, die, wenn man die Bibel zu lesen beginnt, ist man erst im ersten Buch Mose. Man fängt vorne an. Man liest mit Interesse die Abrahamsgeschichten, die Geschichten von Jakob und Josef. Man liest von der Befreiung Israels aus Ägypten. Und dann kommt irgendwie so ein Schnitt. Ab 2. Mose Kapitel 25 bis 4. Buch Mose etwa Kapitel 10 liest man sehr viele Vorschriften. Und wenn man in 2. Mose Kapitel 25 angekommen ist, so als geübter Bibelleser, da kann man schnell in die Versuchung geraten und sagen, jetzt habe ich für die nächsten 3-4 Wochen Langeweile. Für uns scheint es auf den ersten Blick gar nicht so klar zu sein, welche Relevanz diese Kapitel für uns heute haben sollen. Man kann da sehr schnell sagen, Jesus hat das alles erfüllt. Warum plage ich mich überhaupt damit ab, diese Kapitel zu lesen? Ich verstehe doch nur die Hälfte. Wer so denkt, ich kann den Betreffenden ein Stück weit nachvollziehen. Und trotzdem ist es ein Verlust, wenn wir diese Kapitel einfach überspringen würden oder wenn wir sie mit Unlust lesen. Merken Sie sich, Pi mal Daumen, in der Heiligen Schrift gilt, wo sich die Heilige Schrift Zeit lässt, da ist es wichtig. Wenn die Heilige Schrift über circa 50 Seiten solche Dinge beschreibt, ist das automatisch wichtig. Also hier ist plötzlich, hier wird gestoppt. Das Volk Israel begegnet Gott am Berg Sinai und die Erzählung, und die 5 Bücher Mose sind ja eine Erzählung, hält hier an. Hier offenbart sich Gott dem Volk Israel auf eine außergewöhnliche Weise und es wird bis ins Detail geschildert, was Gott dem Volk Israel durch Mose offenbart hat. Ich sage es nochmal vorweg, natürlich sind all diese Vorschriften für uns in Christus erfüllt. Nicht nur für uns, sondern sie sind in Christus erfüllt. Wir bringen keine Tiere mehr zum Opfer dar, weil Christus sich für uns als Opfer dargebracht hat und in ihm sind unsere Sünden ein für allemal gesühnt. Dennoch sind diese Vorschriften aus dem 3. Buch Mose eine große Hilfe, die Bedeutung dessen zu verstehen, was Jesus für uns getan hat. Und daher ist es das Ziel dieser Predigt, Ihnen vom 3. Buch Mose her Christus als den Gekreuzigten vor Augen zu malen. Das dritte Buch Mose betont, dass das Volk Gottes, wenn es in der Gegenwart Gottes leben will, geheiligt werden, geheiligt sein muss. Wenn Gott in ihrer Mitte wohnen soll, wenn die Israeliten in seiner Nähe leben wollen, müssen sie von Gott geheiligt werden. Und sie müssen akzeptieren die Ordnung, die Gott verfügt hat, um sie zu heiligen. Warum müssen sie sich an diese Ordnung halten? Weil Gott selbst heilig ist und weil die Israeliten Sünder sind. Und wenn Gott heilig ist und die Israeliten Sünder sind, kann es zu keiner direkten Verbindung kommen. Wenn es zu einer unmittelbaren Begegnung kommt, würde das zum Tod der Sünder führen. Es muss also eine Vermittlung stattfinden. Und diese Vermittlung ermöglicht die Gemeinschaft zwischen diesen beiden Parteien. Und wie diese Art der Vermittlung aussieht, das bestimmt Gott alleine. Und als Grundsatz gilt, der Sünder kann nur dann in Gottes Gegenwart leben, wenn Gott seine Sünde bedeckt. Und Gott bedeckt die Sünde des Sünders, indem er sie durch von ihm eingesetztes Opfer sühnt. Und Sühne bedeutet so viel wie, dass die Sünde desjenigen, der das Opfer darbringt, stellvertretend bestraft wird. Sünde verdient Strafe. Sühne bedeutet, sie wird stellvertretend am Opfer bestraft. Versetzen wir uns noch einmal zurück in die, versuchen wir das, uns in die damalige Lebenswelt der Israeliten zurückzuversetzen. Die Opfer, in denen wir in der Schriftlesung und im Predigtext gelesen haben, das war nur ein bestimmter Teil der Opfer, die Gott dem Israeliten vorgeschrieben hatte. Schon im zweiten Buch Mose wird erwähnt, dass die Israeliten jeden Tag, morgens und abends, ein Brandopfer darbringen sollten. Und dann im dritten Buch Mose, in Kapitel 16, da wird beschrieben, dass die Israeliten einmal im Jahr den großen Versöhnungstag feiern sollten. Oder man könnte auch sagen, den Entsühnungstag, an dem das Heiligtum von den Sünden der Israeliten gereinigt werden sollte. Darüber hinaus gab es die Festzeiten im Jahr. Es gab das Passafest, das Fest der ungesäuerten Brote, das Fest der Laubhütten. Und zentraler Bestandteil des Gottesdienstes, der bei diesen Festzeiten gefeiert wurde, waren die Opfer, die dargebracht worden sind. So, und neben diesen vorgeschriebenen Opfern konnte ein Israelit freiwillig Opfer darbringen. Und zwar drei Arten von Opfer: Brandopfer, Mahlopfer und Speiseopfer. Es gab aber auch Opfer, die wurden notwendig, wenn ein Israelit sich bestimmter Vergehen schuldig gemacht hatte oder wenn er wieder gereinigt werden wollte, nachdem er sich verunreinigt hatte. Und dafür gab es die Sühneopfer und die Wiedergutmachungsopfer. Und Lassen Sie mich das an dieser Stelle einfügen. Wenn Sie die ersten fünf Bücher im Alten Testament lesen, worum geht es da eigentlich? Die fünf Bücher Mose. Was ist das eigentlich? Ist das eine Sammlung von Gesetzen? Nein. Die Gesetze kommen erst in 2. Mose Kapitel 25. Vorher haben wir eine Erzählung von der Schöpfung der Welt bis zur Berufung Mose und der Befreiung aus Ägypten. Und dann wird weiter berichtet von der Wanderung durch die Wüste. Dann wird im 5. Buch Mose weiter berichtet, dass Mose das Volk Israel auf die Landnahme vorbereitet. Und es wird davon berichtet, dass Mose stirbt und nicht in das Land hineinkommt. Wir haben also einen gewissen Spannungsbogen von der Schöpfung der Welt bis zum Tod des Mose. Es ist in sich eine geschlossene Erzählung. Und so mittendrin diese 50, 60 Seiten, die von Vorschriften geprägt sind. Ich versuche es kurz zu machen. Um diese Vorschriften zu verstehen, muss man wissen, in welcher Beziehung sie zu der Verheißung stehen, die Gott Abraham gemacht hat. Das ist das Entscheidende. Wie verhält sich das zu Abrahams, also zu der Zusage, die Gott Abraham gemacht hat? Besteht hier eine Kontinuität? Erfüllt sich hier etwas? Oder ist hier ein großer Widerspruch? Erfüllt sich hier rein gar nichts von dem, was Gott Abraham versprochen hat? Wir rühren hier an zentrale Fragen, die auch dann Paulus im Neuen Testament aufgreift, zum Beispiel im Galaterbrief. Da behandelt er die Frage, wie passt das zusammen, die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat, und dann die Vorgänge am Berg Sinai. Steht das zueinander im Widerspruch? Oder wird hier etwas harmonisch fortgeführt? Um es kurz zu machen, beides ist der Fall. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, worin die Verbindung steht, die harmonische Verbindung steht. Sie besteht darin, Gott hat dem Abraham eine zentrale Zusage gemacht. Er hat ihm gesagt, also das ist die grundlegendste Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat. Ich will dein Gott sein und der deiner Nachkommen. Und ihr sollt mein Volk sein. Eine grundlegendere Verheißung gibt es nicht. Und die Vorschriften, die Gott dem Volk Israel durch Mose gibt, die Opfer betreffen, stehen im Zeichen dieser Verheißung. Bedenken Sie, Gott holt das Volk zum Berg Sinai. Was will er dort? Er will in ein Gemeinschaftsverhältnis mit dem Volk Israel treten. Aber nach den Bedingungen, die er selber bestimmt. Er will Wohnung unter ihnen nehmen. Es erfüllt sich hier etwas, was Gott Abraham, nicht vollkommen, aber es ist eine weitere Erfüllung von dem, was Gott Abraham zugesagt hat. Ich will euer Gott sein. Bei euch sein, euch helfen, euch segnen. Das erfüllt sich hier weiter. Er nimmt Wohnung unter seinem Volk. Aber es stellt sich automatisch die Frage, wie soll das gehen, dass dieser heilige Gott uns so nahe kommt, dass wir selbst in die Gefahr geraten, aufgrund seiner Heiligkeit zu sterben? Die Antwort auf dieses Problem sind die Opfer, die Gott selbst einsetzt. Die Opfer, das ist nicht etwas, was die Israeliten Gott geben, sondern Gott gibt den Israeliten Opfer zur Hand und sagt ihnen, was sie damit machen sollen. Der erste Hauptteil im 3. Buch Mose, das sind die ersten 7 Kapitel, sind eben diesen Opfervorschriften gewidmet. Und in den ersten 5 Kapiteln, da richtet sich Gott durch Mose vor allem an den einfachen Israeliten. Der einfache Israelit wird er angesprochen, ihm werden bestimmte Vorschriften eingeschärft. Und diese Vorschriften betreffen 5 verschiedene Arten von Opfern. Brandopfer, Speiseopfer, Gemeinschaftsopfer oder Mahlopfer, Sühneopfer und Wiedergutmachungsopfer. Die Vorschriften werden dem darbringenden Israeliten gegeben und mit einer Zusage verbunden. Wenn er diese Vorschriften beachtet, kann er die Gewissheit haben, dass das Opfer ihm Gottes Wohlgefallen bringt. Er kann die Gewissheit haben, dass Gott ihm seine Sünden vergibt. Er kann die Gewissheit haben, dass er im Glauben an Gottes Gnade in seiner Gegenwart leben darf. Es werden dann einige Opferhandlungen beschrieben, aber wir müssen wissen, die Dinge, die dort vorgeschrieben werden, das ist keine komplette Handlungsanweisung dafür, wie ein Opfer dargebracht werden soll. Bestimmte Dinge werden einfach vorausgesetzt, die wissen wir wahrscheinlich nicht mehr. Den Israeliten damals standen sie wie selbstverständlich vor Augen. Also zum Beispiel die Frage, wie bringt man einen Stier dazu, an einem bestimmten Ort, um ihn zu schlachten? Also ich komme vom Bauernhof, ich habe sowas noch selber miterlebt, Hausschlachtung. Ich habe es nie erlebt, dass ein Tier freiwillig zu dem Ort gegangen ist, wo es geschlachtet worden ist. Sie brauchen pure Gewalt. Und wenn sie es nicht schieben können, so einen Stier können sie nicht schieben, müssen sie ihm vorher die Beine zusammenbinden und hinschleppen, hinziehen. Und so war das damals auch. Dem Stier wurden die Beine zusammengebunden und er wurde, ob er es wollte oder nicht, an den Ort gebracht, wo ihm dann der Hals durchgeschnitten worden ist. Das war die übliche Art, ein Tier zu schlachten, der Schnitt durch die Halsschlagader. Das wird in manchen Bibelübersetzungen nicht so deutlich. Diesen Schnitt hat nicht der Priester getan, sondern der Darbringende. Der darbringende Israelit musste das Tier töten. Und zwar nachdem er ihm die Hand aufgelegt hatte und im Zusammenhang mit dieser Geste seine Sünden oder den Anlass, für den er das Opfer dargebracht hat, bekannt hat. Und dann hat er selber dem Stier oder dem jeweiligen Opfertier den Hals durchgeschnitten. Also Sie können sich das so ein bisschen vorstellen, ich weiß nicht, wenn Sie schon mal bei einer Schlachtung dabei waren, man wundert sich beim ersten Mal, es riecht nach Eisen. Ja, weil das Blut hat einiges an Eisen drin. Und dann riecht es, hat es diesen komischen Eisengeruch, hängt dann da in der Luft. Nun werden aber bestimmte Dinge vorgeschrieben. Sie betreffen 4 Dinge. Das erste, der Israelit soll anerkennen, dass es nur einen Ort gibt, wo er opfern kann. Das ist das heilige Zelt. Die zweite Bestimmung, bei der Auswahl der Opfertiere muss der Israelit beachten, dass für bestimmte Opferarten bestimmte Tiere notwendig sind. Und bestimmte Tiere kann er schon gar nicht opfern. Der dritte Grundsatz, der Darbringende muss beim Opfern selbst bestimmte Handlungen vollziehen. Ich habe eben schon gesagt, er selber muss das Tier töten. Er selber muss das Tier herbeischleppen. Er selber muss das Tier von Exkrementen reinigen, die Därme und Schenkel. Und der vierte Grundsatz, vielleicht das Wichtigste, der Darbringende muss anerkennen, dass er bestimmte Handlungen nicht vollziehen darf, sondern nur der Priester. Und das sind alle Handlungen, die mit dem Altar oder dem Heiligtum direkt zu tun haben. Und mit dem Blut. Daher ist es der Priester, der, nachdem das Tier geschlachtet worden ist, mit einer Schale das Blut auffängt und das Blut symbolisch gegen den Altar sprengt. der Darbringende muss anerkennen, dass er das selber nicht tun darf. Gott droht ihm, ihn auszurotten aus dem Volk, wenn er sich dieses anmaßt. Wie wir dann später im Verlauf des dritten Buches Mose lesen, selbst die Priester mussten sich an bestimmte Vorschriften halten, selbst die mussten sterben, wenn sie sich grober Fehlhandlungen, wenn sie deren schuldig wurden. Beispiel sind die beiden Söhne von Aaron bei der Einsetzung. Gott lässt sie auf der Stelle sterben. Also um wie viel mehr muss also der gewöhnliche Israelit beachten, dass er bestimmte Dinge nicht tun darf, sondern dass sie allein dem Priester vorbehalten sind. Wenden wir uns also dem Brandopfer zu. Also ich wollte jetzt etwas zum Brandopfer noch sagen, zum Sühneopfer und zum Wiedergutmachungsopfer und mit Ihnen schauen, in welcher Weise Christus diese Opfer für uns erfüllt hat. Das Brandopfer, davon haben wir in 3. Mose 1 gelesen, das wird so bezeichnet, weil es als einziges von den Opfern komplett verbrannt wird. Es bleibt nichts übrig. Das heißt, dieses Opfer ist für den Opfernden am kostspieligsten. Für ihn selbst bleibt nichts übrig. Beim Sühneopfer bleibt etwas für die Priester übrig. Beim Mahlopfer bleibt etwas für den Darbringenden und seine Familie übrig. Beim Brandopfer bleibt nichts übrig. Kostspielig ist das Opfer auch, weil ein Rind, ein Schaf oder eine Ziege darzubringen sind. Und zwar in dieser Reihenfolge. Wenn einer das kann, soll er ein wertvolles Tier darbringen. Wenn er aber zu arm ist, kann er auch zwei Tauben darbringen. Das Opfertier, das muss der Darbringende auch anerkennen, muss besonders wertvoll sein. Das heißt, es darf keinen körperlichen Makel haben. Das duldet Gott nur beim Mahlopfer, sonst nirgends. Das Tier muss in der Blüte seiner Kraft stehen und männlich sein. Und wenn dann der Darbringende alle Vorschriften beachtet, die Gott ihm durch Mose auferlegt hat, und wenn dann der Priester das Tier auf dem Altar in Feuer aufgehen ließ, dann wird dem Darbringenden zugesagt, dass Gott dem Betreffenden seine Sünden vergibt. Gott ist ihm gnädig zugewandt. Er nimmt das Lob, er nimmt den Dank, die Hingabe oder auch die Bitte des Darbringenden an. Und dann war es damals wahrscheinlich so, dass dieser Zuspruch der Sündenvergebung vom Priester an den Darbringenden ergangen ist. So in ähnlicher Weise wie in manchen Gottesdiensten, ich weiß nicht, ob es hier auch so ist, auch der aaronitische Segen zugesprochen wird. So können wir uns das in etwa vorstellen. Wichtig ist nun hierbei, dass hier kein Automatismus vorlag. Die Opfer sollten im Glauben dargebracht werden. Sie merken das daran, der Darbringende konnte niemanden beauftragen. Geh du mal nach Jerusalem, kauf dir dort einen Stier und opfer den. Er musste selber mit dem Stier dorthin, ihm die Hand auflegen, ihm die Kehle durchschneiden. Er musste dem Priester sagen, warum und weshalb er das macht. Es ging hier darum, dass die Opfer aus Glauben dargebracht werden. Der Opfernde sollte im Vertrauen auf Gottes Gnade das Opfer darbringen, das Gott ihm selbst zur Hand gegeben hat. Und Gott sprach ihn auf Grundlage des Opfers, aufgrund des Glaubens von seinen Sünden frei. Und im Brandopfer liegt die Betonung auf der Stellvertretung, die das Opfer darstellt, für den, der es darbringt. Und das Brandopfer schattet in dieser Weise das Opfer, das Christus unser Herr stellvertretend für uns dargebracht hat. Ich kann das wirklich nur anreißen, das ist im Neuen Testament, wird das ausführlich aufgegriffen, dass Christus stellvertretend an unserer Stelle gestorben ist. Eine Stelle möchte ich lesen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Verse 14 und 15 und dann Vers 21. Da schreibt der Apostel Paulus: Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind sie alle gestorben. Stellvertretung. Wenn Christus für uns alle gestorben ist, dann gilt vor Gott, dann sind wir alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Und dann Vers 21, den, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen. In 3. Mose Kapitel 4 folgen Anweisungen für das Sühneopfer. Das Sühneopfer, und das mag uns vielleicht verwundern, das Sühneopfer hat im Alten Testament nicht die Bedeutung des Brandopfers. Das allgemeinste Opfer zur Vergebung der Sünden war das Brandopfer. Das Sühneopfer wurde nur in bestimmten Fällen erforderlich. Und die Fälle werden dann dort geschildert. Es soll von einem Israeliten dargebracht werden, wenn er erstens unbeabsichtigt ein Gebot Gottes übertreten hat. Wenn er zweitens etwas Unreines berührt hat, ein totes Rind oder so, oder ein Schwein, oder ein Löwen, einen toten Löwen berührt hat oder sonst was. Wenn er etwas Unreines berührt hat und das erst später bemerkt, sodass durch ihn wahrscheinlich andere auch unrein geworden sind. Also sprich, er kann das nicht mehr rückgängig machen, die ganze Verunreinigung, die geschehen ist. Muss er ein Sühneopfer darbringen? Zweiter Fall. Dritter Fall, wenn er einen Meineid geschworen hat, dies aber auch erst später bemerkt, wie immer das gehen mag. Also wird ihm etwas zugute gehalten einfach, ja. Und vierter Fall, wenn er als Zeuge einer Untat dem Aufruf zur Zeugenaussage nicht nachgekommen ist. Und das kommt raus, er muss dann ein Opfer, ein Sühneopfer darbringen. Und dann wird im Kapitel 4 als erster Fall angenommen, dass es der oberste Priester ist, der sich auf eine dieser Weisen versündigt hat. Und für den obersten Priester gelten dann bestimmte Sonderregelungen. Für das Sühneopfer. Das Opfer, das er darbringt, das Blut dieses Opfers wird ins Heiligtum selbst gebracht. Das ist eine Ausnahme. Und weil es dann ins Heiligtum selbst gebracht worden ist, darf von dem Sühneopfer nichts gegessen werden. Es muss wie ein Brandopfer vollkommen verbrannt werden. Gut, auch bei all diesen Sühneopfern gilt die Zusage Gottes, dass er die Betreffenden von ihrer Sünde reinigt und ihnen die Schuld vergibt. Beim Sündopfer liegt die Betonung auf der Reinigung des Darbringenden von seiner Sünde durch das Opfer, das er im Glauben dargebracht hat. Beim Brandopfer liegt die Betonung auf der Stellvertretung des Darbringenden durch das Opfer. Beim Sühneopfer liegt die Betonung auf der Reinigung des Darbringenden durch das Opfer. Das heißt, Sünde befleckt uns. Wir sind von Gott zu etwas Herrlichem geschaffen, eigentlich. Wir sind dazu berufen, Gottes Herrlichkeit in dem, wie wir sind und wie wir handeln, wiederzuspiegeln. Durch die Sünde werden wir hässlich. Hässlich in dem Sinne, dass wir Gottes Herrlichkeit nicht mehr in der Weise widerspiegeln, wie wir das eigentlich sollten. Wir sind befleckt. Wir dürfen uns eigentlich nicht blicken lassen. Es klebt Schande an uns. Die Botschaft des Sühneopfers ist, dass Gott diese Schande wegwäscht. Der Sünder kann sich wieder vor Gott sehen lassen. Er darf wieder aufblicken, weil Gott selbst ihn gereinigt hat. Und wenn Gott ihn selbst gereinigt hat, dann muss sich der Sünder selber auch nicht mehr mit Gewissensbissen plagen. Und Sie merken vielleicht, das ist eine der Hauptfragen, die der Schreiber des Hebräerbriefes behandelt, weil er eben darauf eingeht, es gab damals keine bleibende Reinigung des Gewissens, weil die Israeliten dadurch, dass sie immer wieder opfern mussten, daran erinnert wurden, dass die Sühne nicht ein für alle Mal vollzogen worden ist. Wo er eben hervorhebt, dass durch das Opfer, das Christus dargebracht hat, jetzt wirklich eine Sühne vorhanden ist, durch die unsere Schuld weggewaschen ist. Paulus spricht durch die Bank alle Gemeinden, an die er sich in einem Brief richtet, die Christen als Heilige an. Man wundert sich, dass er das tut, wenn man dann den weiteren Inhalt des Briefes liest. Weil da in manchen Gemeinden einiges im Argen war. Trotzdem geht Paulus einfach davon aus, wer an Christus glaubt, er hat den Status eines Heiligen. Und das besagt so viel, er kann sich zu jeder Zeit vor Gott blicken lassen. An einer anderen Stelle, Epheser 5, beschreibt Paulus das so: Christus hat aus Liebe sein Leben für die Gemeinde gegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er wollte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Lassen Sie mich nur ganz kurz etwas dazu sagen, ob die Opfer im Alten Bund wirklich Sünde gesühnt haben. Ist ja eine spannende Frage, wie sich diese Opfer zu dem Opfer von Christus verhalten. Ich verstehe Paulus zum Beispiel in Römer Kapitel 3 so, dass er dort sagen will, Gott hat gegenüber den Israeliten auf Grundlage der damaligen Opfer Nachsicht geübt. Aber eine vollgültige Sühne, auch für die Sünden, die Israeliten damals begangen haben, haben sie nur in Christus. Das heißt, man kann sagen, hier hat das Opfer von Christus einen ganz langen Schatten zurückgeworfen in den alten Bund. Paulus sagt in Römer 3, Abvers 25, das ist ganz interessant, er sagt damit, dass Gott unter Beweis gestellt hat, dass er gerecht gewesen ist, damals im alten Bund, als er die Israeliten ungestraft ließ, obwohl sie sich versündigt hatten. Warum? Warum ist er gerecht gewesen? Weil er jetzt seinen Sohn als Sühneopfer dargebracht hat. Das heißt, im alten Bund war klar, da hat sich über die Zeit immer ein Riesenhaufen an Schuld aufgestaut. Der ist, ich sag mal, die Bestrafung ist von, hat Gott zurückgehalten, ein Stück weit auf Basis der Opfervorschriften. Aber die vollgültige Sühne, die hat Christus erwirkt. Lesen Sie Römer 3, Vers 21 bis 26 dazu. Lassen Sie mich abschließend noch auf das Wiedergutmachungsopfer, 3. Mose Kapitel 5 eingehen. Das Wiedergutmachungsopfer wird in manchen Übersetzungen auch als Schuldopfer übersetzt. Das ist etwas missverständlich. Man könnte dann auf die Idee kommen, dass das Schuldopfer nur eine bestimmte Art des Sühneopfers ist. Das ist es aber nicht. Das Schuldopfer ist eine dritte Art der Opfer, des Opfers zur Vergebung von Sünde im alten Bund. Das wird auch daran deutlich, dass für das Wiedergutmachungsopfer ganz andere Tiere dargebracht werden müssen als für das Sühneopfer. Ein Wiedergutmachungsopfer ist für verschiedene Fälle vorgeschrieben. Auch hier erstens für den Fall, dass ein Israelit unbeabsichtigt am Eigentum Gottes, dem Heiligtum, schuldig geworden ist, aber im Nachhinein genau weiß, worin er gesündigt hat. Dazu gehört zum Beispiel, dass er etwas gegessen hat, was für Priester eigentlich bestimmt ist. 3. Mose 22, Vers 14, können Sie das nachlesen. Ein Wiedergutmachungsopfer wurde weiterhin nötig, wenn ein Israelit versäumt hat, Abgaben für das Heiligtum zu entrichten, oder wenn er versäumt hat, ein Gelübde zu erfüllen. Sie wissen wahrscheinlich, was ein Gelübde ist. Sie waren damals ganz üblich. Ein Gelübde wurde meistens in einer Situation gegeben, wo ein Israelit in Not war. Und er hat Gott gelobt: Wenn du mich hier rausholst, dann bringe ich dir meinen besten Stier als Opfer dar. Wenn du mich hier aus dieser großen Not rausholst. Und wenn er das gelobt hatte, und Gott hat ihn aus der Not befreit, dann musste er auch das Gelübde erfüllen. Wenn er es aber dann nicht erfüllt hat, dann musste er ein Wiedergutmachungsopfer darbringen. Und noch ein Fall: Die Verpflichtung zum Wiedergutmachungsopfer besteht auch für den Fall, dass ein Israelit sich am Eigentum anderer Israeliten vergangen hat. Und, das ist das Entscheidende in diesem Fall, er wird gestellt oder er wird gefragt: Hast du das gestohlen? Und er sagt: Nein, ich habe das nicht gestohlen, ich schwöre es beim Herrn. Und wenn er diesen Schwur dazusetzt, dann muss er ein Wiedergutmachungsopfer bringen, wenn sich dann rausstellt, er hat es doch gestohlen. Er ist am Heiligtum schuldig geworden, er hat den Namen des Herrn benutzt, um eine Untat zu bedecken. Also auch das Wiedergutmachungsopfer betont einen bestimmten Aspekt unserer Schuld, unserer Sünde. Beim Wiedergutmachungsopfer wird betont, dass der Mensch durch die Sünde Gott etwas schuldig wird. Und dies, was er Gott durch die Sünde schuldig wird, muss ersetzt werden. Es führt kein Weg dran vorbei. Es muss ersetzt werden. Und das Wiedergutmachungsopfer begleicht die Schuld und sie stellt Gott zufrieden. Mit der Folge, dass Gott dem Betreffenden die Schuld nicht weiter anrechnet. Hier ist ein Aspekt, der uns vielleicht nicht immer so vor Augen steht, was Sünde im Blick auf Gott ist. Sünde ist ein Angriff auf das Gottsein Gottes. Sünde ist ein Angriff auf Gottes Ehre und Herrlichkeit. Das heißt, es muss etwas geschehen, dass Gottes Ehre und Herrlichkeit wiederhergestellt wird. Es führt kein Weg dann vorbei. Weil Gott Gott ist und weil es ihm das Höchste ist, Gott zu sein, duldet er es nicht, dass sein Name entehrt wird. Er wird es in Ewigkeit nicht dulden. Es muss ersetzt, beglichen werden. Wenn Gott darauf verzichten würde, hätte er darauf verzichtet, ein heiliger Gott zu sein. Gott sei Dank ist Gott so, wie er ist. Dass er also seine Ehre über alles stellt. Aber nicht nur das. Im Eifern für seine Ehre erweist er dem Sünder Gnade. Er gibt ihm ein Wiedergutmachungsopfer zur Hand und sagt ihm, hiermit kannst du meine Ehre wiederherstellen. Hiermit erlaube ich dir, dass hiermit kannst du meine Ehre wiederherstellen, sodass wir beide wieder in harmonischer Gemeinschaft zusammenleben. Die Alternative dazu wäre der Tod dessen, der gesündigt hat. Das ist die andere Weise, mit der Gott seine Ehre wiederherstellt gegenüber dem, der seinen Namen entehrt hat. Entweder er tötet ihn oder er gibt ihm eine Sühne zur Hand. Wenn wir das Opfer, das Christus dargebracht hat, unter diesem Blickwinkel einmal sehen, wird uns vielleicht umso mehr bewusst, wie wertvoll das Opfer ist, das Christus gegeben hat. Bedenken Sie, wie viel Unehre ist dem Namen Gottes angetan worden und wird seinem Namen angetan durch unser eigenes Leben. Das können wir nicht im Anfang ermessen. Wir leben unter unsersgleichen. Und wenn wir uns miteinander vergleichen, da kommen wir eigentlich einigermaßen gut dabei weg. Wenn wir aber uns mit dem heiligen Gott vergleichen, da muss uns deutlich werden, die Kluft, der Unterschied, der ist so unendlich groß. Und das empfinden wir nur deshalb nicht, weil die Sünde für uns so selbstverständlich ist. Der Wert des Opfers, das Christus dargebracht hat, ist vor diesem Hintergrund als unendlich groß zu bezeichnen. Die Schuld, die wir Gott erstatten müssten, um seine Ehre wiederherzustellen, ist unendlich. Wir könnten das nie, nicht einmal dadurch, dass wir alle sterben. Christus hat durch sein Opfer Gottes Ehre, Gottes Namen, Gottes Herrlichkeit über alle Maßen wiederhergestellt. Und zwar im Blick auf unsere vergangenen Sünden, im Blick auf unsere gegenwärtigen Sünden und auch schon im Blick auf alle Sünden, die wir noch begehen werden. Es steht fest, das Opfer, das Christus ein für alle Mal dargebracht hat, hat Gottes Namen auf größtmögliche Weise zu Ehren gebracht. Und wir dürfen uns daran mitfreuen, dass Christus das für uns getan hat. Ich schließe mit einem Text aus Jesaja 53. Dort wird das Opfer des Knechtes Gottes beschrieben, und zwar als Wiedergutmachungsopfer. Jesaja 53, Verse 10 bis 12. Der Herr wollte ihn leiden lassen und zerschlagen, weil er sein Leben als Wiedergutmachungsopfer für die Schuld der anderen dahingab, wird er wieder zum Leben erweckt und wird Nachkommen haben. Durch ihn wird der Herr das Werk vollbringen, an dem er Freude hat. Nachdem er so viel gelitten hat, wird er wieder das Licht sehen und sich an dessen Anblick sättigen. Mein Knecht hat eine Erkenntnis gewonnen, durch die er, der Gerechte, vielen Heil und Gerechtigkeit bringt. All ihre Vergehen nimmt er auf sich. Ich will ihn zu den Großen rechnen, und mit den Mächtigen soll er sich die Beute teilen. Denn er ging in den Tod und ließ sich unter die Verbrecher zählen. So trug er die Strafe für viele und trat für die Schuldigen ein. Amen.